Jesus Christus, wir danken dir herzlich, dass du zu Markus gesprochen hast durch dein Wort, dass du ihm Ideen gegeben hast, wie er das weitergeben kann. Jetzt bitte ich dich, dass du ihn gebrauchst als dein Sprachrohr, dass du unsere Herzen aufschließt und dass wir es wirklich begreifen, was du uns sagen möchtest. Dass es nicht bei der Erkenntnis bleibt, sondern dass wir es umsetzen in unserem Handeln. Amen.
Die letzten Wochen haben uns beschäftigt mit dem Jakobusbrief. Und der Brief, haben wir festgestellt, da geht es ganz praktisch um unser Leben als Christen, wie wir das denn umsetzen können, was wir theoretisch aus der Bibel dann erfahren, was wir da gelernt haben. Und Jakobus hat Jesus ja erlebt. Er war ein Halbgeschwister zu Jesus. Und weil er ihn so erlebt hat, kann er ja sagen, dass es sich lohnt, in der Verbindung mit Jesus zu leben. Er hat ihn gekannt, wie vielleicht nur wenige ihn kannten. Und er hat jetzt ganz kurz mal die Themen in Erinnerung gerufen. Er ist mit uns durchgegangen, hat uns gewarnt, dass wir nicht vorschnell Leute verurteilen. Hat uns klar gemacht, dass Glauben ohne Taten tot ist, dass wir unsere Zunge im Zaum halten sollen, dass die wahre Weisheit von Gott kommt. Und er hat auch gesagt, Mensch, ihr Reichen, passt auf, wie ihr mit eurem Reichtum umgeht. Reichtum per se, nichts Schlechtes, aber er birgt natürlich gewisse Gefahren. Und heute geht es quasi um den Schlusstext vom Jakobus. Und da geht es ums Gebet. Und wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang hat Jakobus schon mit Gebet gestartet. Das Gebet bildet quasi die Klammer vom Jakobusbrief. Und Jakobus erfährt es ja, Jesus ist nicht mehr da, nicht mehr face to face. Er sieht ihn nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, aber er hat für sich festgestellt, er kann nach wie vor mit ihm kommunizieren und er kann das tun in der Form vom Gebet. Auch wenn er nicht sieht, so ist er doch da, Jesus. Und ich glaube, weil er das auch am Anfang und auch am Schluss stellt, kommt dem Gebet bei Jakobus eine ganz besondere Wichtigkeit auch zugute. Es ist wichtig, das Gebet. Er verdeutlicht, wie wichtig das ist. Und Jakobus macht auch deutlich, was durch Gebet möglich ist. Aber lasst uns jetzt einen Blick auf den letzten Abschnitt vom Jakobusbrief werfen. Ihr könnt gerne mitlesen, ich habe den Text in der Neues Leben Übersetzung ausgesucht. Also Jakobus 5, die Verse 13 bis 20. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, dass sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Liebe Brüder, und ich mag einfügen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Anwesenden, wenn einer unter euch den Weg der Wahrheit verlässt und sich verirrt und ein anderer bringt ihn wieder zurück, könnt ihr sicher sein. Wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, Der rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Sünden außer Kraft. Unzweideutig geht es in diesem Abschnitt um Gebet. Wir sollen beten, wenn wir leiden, wenn wir krank sind, sollen wir beten. Beten, damit uns vergeben wird, beten, damit wir geheilt werden. Denn das Gebet des gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und dann kommt der Vers 17, wenn wir uns vielleicht bei 16 fragen, was ist denn ein gerechter Mensch? Was ist ein gerechter Mensch? Dann wird hier Jakobus, wie wir es schon erfahren haben, praktisch. Er wählt einen Menschen aus. Elia war ein Mensch. So wie wir. So wie du und ich. Und jetzt möchte ich mit euch mal anschauen, wer denn Elia war. Jakobus schreibt, er war ein Mensch so wie wir. Das impliziert doch schon einiges. Das heißt, er stand mitten im Leben. Er war nicht irgendwie was Besseres, Abgehobenes. Nein, mit beiden Füßen im Leben. Er war nicht weltfremd. Er kannte Sorgen und Nöte. Er hat aber auch tolle Sachen erlebt. Kurzum, das ist jemand, mit dem wir uns identifizieren können. Ganz normaler Mensch. Aber im Umkehrschluss heißt das auch, wenn er hier erwähnt wird, können wir von ihm auch erfahren, wie denn unser Glaubensleben funktionieren kann. Und deshalb lohnt es sich, den Elia näher anzuschauen. Elia, ihr könnt es, die ganze Geschichte von Elia nachlesen, fängt er an im 1. Könige Kapitel 16 und geht dann bis 2. Könige 2. Da ist die Geschichte von Elia und von dem Ahab, um den es auch geht, beschrieben. Elia war ein Prophet. Nun, was war ein Prophet? Prophet war ein Botschafter, einer, der das Wort Gottes verkündete und der von Gott auch erwählt wurde, das zu tun. Wo Gott jemanden hingeschickt hat, tut es. Und der Elia, der lebte zur Zeit des Königs Ahabs in der Zeit von 874 bis 853 vor Christus. Das ist eine Jahreszahl. Ich kann mit Jahreszahlen nicht immer so viel anfangen. Mir hilft es mehr, wenn ich das in Kontext einordne. Welche Zeit war denn das? Und das möchte ich jetzt ganz kurz tun. Ganz am Anfang, wissen wir, hat Gott den Menschen gemacht, Adam und Eva. Deren ersten Söhne waren dann Kain und Abel. Nach Kain und Abel kam dann, ganz kurz, Noah, ihr erinnert euch, mit der Flut. Das war so circa 3000 vor Christus. Dann kam der Turmbau zu Babel, die verschiedenen Sprachen, die Zerstreuung. Dann Abraham, wie er nach Ägypten gezogen ist, sein Sohn Isaac und Jakob. Und Jakob, die 12 Söhne von ihm, praktisch die Stämme Israels. Und dann kam Mose und Josua, die das Volk wieder zurück ins verheißene Land aus Ägypten nach Israel geführt haben. 1500 vor Christus. Dann kam die Richterzeit und dann die Könige. Und ihr wisst, der erste König war der Saul, David und Salomon. Und Salomon hat den ersten Tempel gebaut. Und danach, nach dem Salomon, kam die Teilung. Da hat sich das aufgespaltete Königreich in die 10 Stämme im Süden, das war das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und 2 Stämme des Nordreich Israel mit Samaria. Und dann kam die Zeit der Könige und Juda wurde dann praktisch in Babylon, in die Gefangenschaft nach Babylon geführt und Israel wurde nach Assyrien weggeführt. Später dann, ganz kurz noch, kamen dann noch die Propheten wie Daniel, Nehemia Wiederherstellung vom Tempel, Malachi, lange Zeit und dann kommt Jesus. Also, wir sind in der Zeit, wo die Könige sich von Gott abgewandt haben und der Elia war im Südreich, im Nordreich bei Israel. Und der siebte König, das war der Ahab, nach der Teilung, der siebte König. Und Ahab hat eine Frau geheiratet, Isabel, und die war Heidin und die hat ihn zum Baalsdienst verleitet. Ahab errichtete für Baal einen Tempel, einen Altar und für die Aschera hatte er sogar ein Aschera-Bild, das war die Fruchtbarkeitsgöttin, errichtet. Altäre des Herrn wurden zerstört und seine Propheten weitestgehend ausgerottet. Der heidnische Götzendienst schien sich in Israel durchzusetzen und dann überbringt Elia dem Ahab die Antwort des Herrn auf diese Gräuel. Und er sagt ihm eine jahrelange Dürre voraus. Aus unserem Text können wir entnehmen, dass sie 3,5 Jahre gedauert hat. Und während dieser Zeit gab es weder Regen, noch gab es Tau. Und so wie Elia aus dem Verborgenen aufgetaucht ist, so zieht er sich wieder zurück. Er geht an den Bach Grit, das ist ein Bach östlich vom Jordan, und da hat er das Wasser bekommen aus diesem Bach und die Raben haben ihn praktisch mit Fleisch und Brot am Morgen und am Abend versorgt. Nicht lange, der Bach ist dann versiegt und Elia ist dann weitergezogen nach Zarephat, das ist an der Mittelmeerküste, zu einer Witwe. Und die, obwohl sie wenig hatte, ist das Essen nie ausgegangen. Sie hat ihn unterhalten. Und im dritten Jahr ruft ihn Gott zurück, den Elia zurück. Und die Hungersnot in Samaria, die war so groß, dass selbst der König im Land unterwegs war und nach Essen gesucht hat. Und Elia auf seinem Weg begegnet zum ersten dem Hofmeister vom König, dem Obadja, und später dann dem Ahab. Und er lässt den Obadja dann rufen, der Ahab soll zu ihm kommen. Kurzum, Elia und Ahab, der König, die treffen sich. Und dann schlägt ihm Elia vor, du, Ahab, sammle alle deine Baalspriester, das ganze Volk Israel, sammle das auf dem Berg Koreb und ich werde auch dorthin kommen. Und dann lass uns da schauen, wer der wahre Gott ist. Lass uns da um Regen bitten. Kurzum, es kommt zum Showdown. Die Entscheidung wird fallen zwischen dem Gott Baal und dem Gott Israel. Und die Entscheidung wird fallen müssen, wer der wahre Gott ist. Und der König Ahab, die Not war so groß, er hat keine andere Wahl, als dass er dem Elia folgt. Im ganzen Land lässt er die Priester und Propheten zusammenkommen. Das sind 400 Baalspriester und 54 Baalpriester und 400, die der Aschera dienen. Und dann versammelt er die auf dem Berg Karmel. Ich möchte euch die Geschichte jetzt noch mit meinen Worten weiterführen, was denn auf dem Karmel passiert. Er schlägt vor, 2 Stiere zu nehmen, einen Altar zu bauen und dann den Herrn zu bitten, das Holz praktisch anzusünden und derjenige, wo das Feuer entzündet wird, das Holz entzündet wird, das wäre der wahre Gott. Das schlägt er ihnen vor. Das Volk Israel und der König Ahab, die waren begeistert. Hört, das ist gut. Das machen wir so. Die Priester richten den Altar her Und Ahab tut das Gleiche. Er lässt den Priestern von Baal den Vortritt und sagt, ihr seid jetzt an der Reihe. Und dann fangen die Priester an, zu Baal zu schreien. Schenk uns Feuer. Steht da nicht, aber sie schreien den Baal an. Am Morgen starten sie. Dann wird es Mittag. Nichts tut sich. Und dann kommt Ahab und sagt, ja, ihr müsst lauter schreien. Vielleicht hält ja Baal gerade sein Mittagsschläfchen. Oder er ist weg. Oder er ist zu beschäftigt. Ihr müsst lauter schreien. Und sie natürlich nehmen das auf, schreien, ritzen sich sogar noch, wie wir lesen können. Schreien sich in Ekstase. Und wisst ihr, was passierte? Gar nichts, nichts. Irgendwann hatte dann Ahab gesagt, okay, Elia, okay, jetzt bin ich an der Reihe. Und was machte Elia? Elia lässt Holz aufschichten. Auf das Holz legt er die Teile von dem Stier. Das Fleisch auf das Holz. Und dann lässt er um diese Stellen einen Graben ausheben. Und dann lässt er alles mit Wasser überschütten. Der Karmel, irgendwo muss noch Wasser gegeben haben, und in der Karmelregion gab es wohl auch Quellen, weil irgendwo haben ja die Menschen doch noch überlebt, trotz der Dürre. Auf jeden Fall lässt er das überschütten mit Wasser. Einmal, dann nochmal ein zweites Mal. Und dann sagt Elia, es ist noch nicht genug. Ein drittes Mal. Bis der Graben drumherum voll ist mit Wasser. Und dann richtet er den Altar mit 12 Steinen her. 12 Steine symbolisiert auch den Anspruch Gottes, dass das ganze Volk, dass der Zuspruch Gottes am ganzen Volk hört. Lass mich eine kurze Klammerbemerkung an der Stelle machen. Als ich das gelesen habe, und da merkt man, wie Gottes Wort auch lebendig wird, weil man auf Gedanken kommt, die man vorher vielleicht gar nicht so hat, aber das ist mir da wichtig geworden in der Vorbereitung. Wir können lesen, er legte das Fleisch auf das Holz. Ein paar hundert Jahre später ist das Fleisch an das Holz genagelt worden. Dreimal mit Wasser überschütten. Dreimal ist Jesus Petrus gesagt, er kenne ihn nicht. Das Opfer, das Elia da brachte, war auch für die Schuld der Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Wir wissen, dass es nur vorübergehend war und Schuld nicht auslöschen konnte. Das passierte dann später, als Jesus am Kreuz, am Holz auf Golgatha, das endgültige Opfer für unsere Schuld brachte. An der Stelle habe ich gesehen, wie sich Jesus wie so einen roten Faden durch das Wort Gottes zieht. Wenn man es liest, erkennt man immer wieder, auch in Textpassagen, wo man es nicht vermutet, wie Jesus durchscheint durch das ganze Wort. Aber das nur als Klammerbemerkung. Jetzt stellt euch das vor, alles ist nass. Und dann betet Elia, dass der Herr Regen schenkt. Feuerschenk, Entschuldigung, genau, Feuerschenk. Und der Herr, der schenkt Feuer. Es brennt alles an. Alles. Er musste nicht schreien, einfach Gott anrufen. Und der Herr lässt Feuer vom Himmel fallen. Alles wird verzehrt, das Opfer, der Altar, das Wasser. Und danach geht die Geschichte weiter, steigt Elia wieder hinunter an den Bach Kishon und da wird dann auch das Todesurteil an den Baalspropheten vollzogen. Soweit die kurze Geschichte, wir können noch viel mehr lesen in der Bibel über Elia, aber das zu diesem Abschnitt. Aus diesem Abschnitt, was mir wichtig geworden ist, ich habe 3 Verse herausgezogen aus 1. Könige 16, Vers 15. Doch Elia antwortete, so wahr der Herr, der Allmächtige lebt, dem ich diene, ich werde mich Ahab noch heute zeigen. Wenn wir uns vergleichen mit Elia, handeln wir so, dienen wir dem Herrn. Ein nächster Vers aus dem Kapitel 16, Vers 22. Ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Wie handelst du, wenn niemand in deinem Alltag dir zur Seite steht, wenn du alleine bist? Sei es im Kreis deiner Freunde, sei es im Kreis deiner Arbeitskollegen, in der Freizeit, beim Fußball. Und der 36. Vers. Als die Zeit für die Speise gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete: Herr Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, zeige uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin. Und 18, okay, ja genau, 18, Entschuldigung, danke, 18, Vers 36, und all dies auf deinem Befehl hin getan habe. Wie halten es wir? Elia, ein Mensch wie wir? Stimmt es? Dienst du dem Herrn? Folgst du, folge ich ihm nach, wenn ich alleine bin? An der Stelle, wo mich sonst niemand kennt? Wenn ich quasi nicht genötigt bin, den äußeren frommen Schein zu wahren? Folge ich ihm nach, wenn ich alleine bin? In meinem Arbeitsumfeld, in der Schule? Halte und bekenne ich mich dann zum Herrn? Und tue ich, was der Herr von mir will? Oder beziehungsweise weiß ich überhaupt, was der Herr von mir will? Wenn ich auf den ersten oder auf unseren Bibeltext aus dem Jakobus einmal zurückgegangen gehe, Elia war ein Mensch wie wir. Ich bin fast gar versucht zu sagen, nicht wie ich, Markus. Er fordert mich heraus. Und jetzt geht es aber weiter in dem 17. Vers in Jakobus. Wollen wir schauen, wie Elia dann gebeten hat um Regen. Das war nämlich das Ereignis, das dann danach kam. Und das habe ich mitgebracht, das ist aus dem 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46, ihr könnt es an der Leinwand mitlesen. Also nach diesem Geschehen, nachdem der Herr Feuer runtergeschickt hat, passierte das, was jetzt kommt. Dann sagte Elia zu Ahab: Geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zu mir hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und 7-mal ging er. Beim 7. Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sag ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte Regen, und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Unser Text handelt vom Beten. Elia wird als Beispiel genannt, wie wir beten sollen. Und dieser Abschnitt, auf den Jakobus sich bezieht, der zeigt, wie Elia gebetet hat. Er war auf dem Kaumen, hat erlebt, wie Gott das Feuer geschickt hat, wie er sich groß und mächtig zeigte, ist dann runtergestiegen an Kishon, an den Bach, wo er das Todesurteil seinen Baalspriestern vollstreckt hat. Und jetzt geht er wieder hoch auf den Kaumen. Und was macht er? Er kauert sich auf den Boden und legte den Kopf auf die Knie. Gerade erst hat er doch einen fulminanten Sieg davongetragen. Doch er kauert sich hin. Der Bäder erkennt die Größe und Allmacht Gottes. Er weiß, dass er nur Diener, nicht aber der Handelnde ist. Der aufrichtige Bäder beugt sich demütig vor seinem Herrn. Elia hätte allen Grund gehabt, selbstherrlich aufzutreten. Doch er kauert sich nieder. Er weiß, er ist nur Diener und nicht Herr. Das ist mir als erstes aufgefallen. Und das Zweite, das können wir im Vers 43 und 44 rauslesen. Elia betete ausdauernd. Gib nicht gleich auf, bloß weil Gott nicht dein Gebet gleich erhört. Der Diener musste 7-mal gehen. Betet weiter, auch wenn er vorerst keine Gebetserhöhung sieht. Er hat das Vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit handelt. Nicht aufgeben, dranbleiben. Ich meine, das ist für mich, aber auch für uns als Gemeinde eine der größten Herausforderungen, dran zu bleiben. Nicht einmal beten und dann ja, legen wir es wieder auf Seite. Dranbleiben. Bei Elia war das 7-mal. Und dann möchte ich euch lesen einen Vers aus 1. Könige 18, 36 bis 38. Das ist der Abschnitt, wo Elia um das Feuer gebeten hat. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete, Herr Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zu erobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Auch da kann man was ausnehmen, wie Gebet sein soll. Die Priester von Baal, die haben geschrien, Elia brauchte das nicht. Denn er wusste, nicht die religiöse Anstrengung ist entscheidend, sondern entscheidend ist, an wen ich das Gebet adressiere. Entscheidend ist, dass ich den wahren Gott anrufe. Nicht religiöse Leistung bewegt den Arm Gottes, sondern das richtige Gebet. Matthäus 6, Vers 7. Und dann noch eins, was mir ganz wichtig ist am Elia. Als er gebetet hat um das Feuer, als auch um den Regen, hat er was? Er hat Gott das zugetraut, was menschlich eigentlich nicht möglich ist. Wie beten wir? Beten wir nicht oft so oder stehen wir nicht in der Gefahr, das von Gott nur zu erbitten, was wir verstandesgemäß begreifen und erwarten können? Und das ist dann auch unser Limit. Elia zeigt uns, dass Beten anders geht. Er erwartet nicht von Gott, dass er einen trockenen Holzstapel anzündet. Nein, mit Wasser getränktes Holz, er erwartet es. Seine Erwartung ist höher. Er traut Gott das zu, auch das Außergewöhnliche. Und als er um Regen bittet, nach Dürre, da traut er ihm das zu. Limitieren wir oft nicht in unserem Alltag Gott, weil wir es ihm nicht zutrauen. Heute, ich habe vorher ein paar gebetet für das schöne Wetter. Rein theoretisch. Glauben wir, dass es Gott jetzt regnen lassen könnte? Oder glauben wir, dass es Gott regnen lassen kann, wenn es sowieso Regenwetter ist, wenn ein Tief ist, wenn die Wetterlage das so ist, dass es regnen kann? Nach menschlichem Ermessen. Oder trauen wir ihm das auch heute zu, wenn die Sonne scheint? Was trauen wir Gott zu? Elia lehrt mich, er lehrt uns, mehr zu erwarten, als wir begreifen und verstehen können. Mehr. Und noch eins, Glaube und Gebet gehören zusammen. Nochmal den 41. Vers. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, ess und trink. Denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Was hat er gehört? Später lesen wir ja, der Diener musste 7 Mal noch gehen. Und er hört ihn schon. Später, am 7. Mal, sieht der Diener erst eine kleine Handvoll Wolke. Und er am Anfang hört schon. Wisst ihr was? Er hat Gott erfahren, gerade erst erfahren, auf dem Karmel, wo er Feuer geschickt hat. Er hat ihn erfahren in seinem Leben, als ihn er durchgetragen wurde, am Berg Kürt, als ihn die Raben versorgt haben. Er hat ihn erfahren bei der Witwe, die nichts hatte. Und doch ist das Essen nie ausgegangen. Und er erinnert sich auch, dass sein Auftrag war, wenn ich den Herrn bitte um Regen, dann wird Gott handeln. Das hat er ihm zugesagt. Und deshalb hörte er quasi schon, wusste er das schon, er hat das Wort Gottes gehört, das Gott zu ihm gesprochen hat. Und deshalb wusste er, die Zeit ist jetzt gekommen, es wird geschehen. Auch wenn er noch nichts sieht, wenn noch nichts wahrnehmbar ist. Der Gläubige, der wo Christus vertraut, der sieht über den Horizont hinaus. Wo Menschen normalerweise noch nichts sehen, kann der, der Christus beim Wort nimmt, der auf sein Wort hört, sehen, was nicht sichtbar ist. Kann vielleicht auch Geschichte in seinem Leben oder weltpolitisch anders einordnen. Er sieht was, was andere noch nicht sehen. Und dann im 46. Vers können wir lesen, wie Elia Kraft bekommen hat, den ganzen Weg vor Ahab herzugehen. Die ganze Strecke nach Jezreel ging er vor ihm her. Das heißt, für mich ist auch im Gebet erfahren wir dann auch Kraft. Was lernen wir aus dem, was wir erfahren haben? Viele von euch wissen, meine Mutter ist, denke ich, auf der letzten Lebensetappe angekommen. Und keiner von meinen Geschwistern noch ich können in ihrer Nähe sein. Und mir liegt das immer auf dem Herzen und ich denke immer, wenn meine Mutter allein ist und dann fällt sie um und sie liegt Stunden alleine. Was kann ich tun? Erfahren habe ich Jahre zuvor, als mein Vater starb, dass er kurz vor seinem Tod nochmal die Augen aufgemacht hat und quasi so lang durchgehalten hat, bis meine Geschwister und ich nochmal zu ihm kommen konnten. Wir haben dann noch gemeinsam Abendmahl gefeiert und mein Vater, in den letzten Tagen nicht bei Bewusstsein war, hat diesen Moment bewusst erleben dürfen. Aus dieser Erfahrung möchte ich Lernen und Zuversicht schöpfen. Und das hat man mir auch schon gesagt, Markus, du kannst doch beten, dass deine Mutter nicht alleine sterben muss. Das möchte ich tun. Vergessen wir nicht das, was wir mit Gott erlebt haben, sondern gehen auch deshalb zuversichtlich nach vorne. Ich komme zurück auf den Text vom Jakobus, Vers 16. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Nehmen wir Elia zum Vorbild. Orientieren wir uns an dieser Stelle von an Elia. Ein Mensch wie du und ich. Und wisst ihr was? Was dann Jakobus schreibt? So wie Elia am Regen gebeten hat, so dürfen wir ja, ich würde schlussfolgern, so sollen wir beten. Wenn wir Leid erfahren, wenn wir Grund zum Danken haben, das vor Gott bringen, so dürfen wir beten, wenn wir krank sind oder in Not sind, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, so dürfen wir um Heilung und Vergebung bitten. So dürfen wir füreinander bitten, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Für unsere Mitmenschen dürfen wir so bitten, dass sie zu Gott umkehren. Lasst uns von Elia lernen. Und indem wir das tun, wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder neu erfahren. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir mit dir kommunizieren können. Herr, dass du einfach uns hörst. Wir brauchen nicht schreien. Wir brauchen nur aufrichtig und ehrlich vor dich treten. Herr, danke für das, was in der Bibel aufgeschrieben ist mit Elia, mit von der Geschichte. Herr, und ich bitte dich, dass wir das Richtige daraus lernen. Und danke, Herr, dass es bei dir kein Limit gibt. Und Herr, lass uns das auch von dir erwarten, dass du größer bist als alles, was wir verstehen. Herr, dass wir mehr erwarten als das, was wir menschlich fassen können. Herr, du bist ein großer Gott, du hast alles gemacht. Warum soll es dir nicht möglich sein, bei Sonnenschein Regen aufziehen zu lassen? Herr, lass uns das auch glauben. Herr, und das bitte ich für jeden von uns. Herr, und wenn wir jetzt Advent feiern, dann möchte ich wirklich, dass wir glauben können, dass du in die Welt gekommen bist. Dass wir das nicht nur sagen so, dass wir nicht nur Kerzen anzünden und dann eine Krippe aufstellen. Nein, dass wir das auch glauben können, was dein Wort sagt. Dass du dich zu uns heruntergebeugt hast. Herr, hilf uns da dazu, dass wir glauben können. Und Herr, lern uns, immer wieder neu auch vor dich zu treten, unsere Sorge, Nöte, unsere Freude vor dich zu bringen. Dein Wort sagt, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht. Herr, lass uns das glauben und auch erfahren, dass es so ist. Amen.